Hier ist wieder Horst Gungel und er liest aus seinem ersten Band aus dem Leben Jesu, das den Titel trägt Jesus, die erste Indienreise, und es geht um das Kapitel 15 mit dem Titel Jesus fasst einen Entschluss. Und das Ganze in etwas einfacher Sprache. Jesus hatte inzwischen etwas Erfahrungen mit der indischen Gesellschaft gesammelt und auch Einblick in das Kastensystem bekommen. Im Kloster der Jains war das unwichtig, denn die Klöster des Mahavira sind wie des Buddha klassenlose Gesellschaften. In Mirpurkas hatten Kasten eine gewisse Rolle gespielt. Die Familie der Jaspal gehörte der Kaste der Vaishyas an. Jaspal war Bauer. Zu der Kaste der Vaishyas gehörten neben den Bauern und den Grundbesitzern auch Händler und Kaufleute. Da man nur innerhalb der Kaste heiratete, war es klar, dass auch Anishas Verlobter ein Vaishya war. Anishas Wunsch, mit Jesus zu ziehen, wäre also nicht nur ein Verstoß gegen die Ordnung, dass die Eltern die Lebensgefährten ihrer Kinder aussuchen, sondern auch gegen die Kastenordnung gewesen. Als Jesus dann zu den Singhs ging, kam er in eine Familie aus der Kaste der Shudras. Das ist die unterste der vier Kasten. Hierin befinden sich nicht nur Handwerker wie Singh, sondern auch Bauern, die kein eigenes Land besitzen, sondern es gepachtet haben, und auch Tagelöhner. In diese Kaste hätte Jesus gehört, wenn er Inder gewesen wäre, denn er war Lohnarbeiter bei seinem Vater, einem Handwerker. Da er jedoch Ausländer war, gehörte er gar keiner Kaste an. Nach dem Kastensystem wäre es also nicht nur unzulässig gewesen, Anisha zu ehelichen, sondern auch eine der Töchter von Singh. Mit dem Leben in diesen zwei Kasten hatte Jesus inzwischen Erfahrung gesammelt. Die damals noch immer angesehenste Kaste waren die Kshatriyas, was man am besten mit Adel übersetzen könnte. Solche Familien gab es in Mirpurkas überhaupt nicht. Die Kshatriyas sind die Kaste, aus dem der Buddha stammte, und auch Mahavira. Meist wird das Wort Kshatriya als Kriegerkaste übersetzt. Das ist aber nicht richtig. Besser wäre es, Ritter zu sagen. Denn im Mittelalter waren das die Krieger. Ganz abgesehen natürlich von Söldnern, die auch sowas wie Tagelöhner im Krieg waren. Zu den Kshatriyas gehörten aber keineswegs nur Krieger, sondern alle, die mit dem Staat zu tun hatten, also auch Beamte und Politiker. Man könnte die Kshatriyas also zu Recht als Adel oder politische Kaste übersetzen. In der damaligen Kastenordnung standen die Kshatras über den anderen Kasten. Zwischen den Kshatriyas und den beiden unteren Kasten, von denen wir noch schon gesprochen hatten, gibt es noch die Brahmanen, die als die religiöse Elite galten. Das war die Kaste, aus der die Priester stammten. Denn nur Brahmanen durften in der indischen Religion, im Hinduismus, religiöse Rituale ausführen. Und auch nur sie durften die vedischen Schriften lesen. Der Hinduismus war damals die wichtigste Religion in Indien und ist es auch heute noch. Gegen diese Priesterkaste hatte sich um 600 vor Christus eine Protestbewegung von religiösen Aussteigern gebildet. Diese Leute nahmen für sich in Anspruch, eine eigene religiöse Erfahrung zu machen und weiterzugeben. Die bekanntesten Vertreter dieser Bewegung sind der Buddha und Mahavira. Die Brahmanen standen in ihrem Kastenverständnis höher als die anderen Kasten. Aber es war damals nicht so, dass der Beruf, den man ausübte, die Kasten festlegte. Vielmehr war es umgekehrt. Die Kaste legte fest, welchen Beruf man ausübte. Und das alles galt von den Göttern gewollt und war in den Veden, den heiligen Schriften der Hindus, aufgeschrieben. Mit den Klöstern des Buddha und von Mahavira hatte Jesus inzwischen seine Erfahrung gemacht. Das buddhistische Kloster musste er verlassen, weil er in grober Weise die Sprachvorsätze verletzt hatte. Das Jain-Kloster hatte er verlassen, weil er eine Gewaltlosigkeit, die bis zur Selbstvernichtung ging, für falsch hielt. Wenn er also weiter in die religiösen Geheimnisse Indiens eindringen wollte, musste er sich wohl oder übel an die Brahmanen wenden. Er nahm sich daher vor, auf seiner Wanderung nach Osten vorwiegend Begegnungen mit diesen zu suchen. Ihm war völlig klar, dass er es dabei mit sehr unterschiedlichen Leuten zu tun hatte, ähnlich wie es bei den Rabbinern in seiner Heimat war. Die meisten würden stumpfsinnig und buchgläubig nach der Methode »Es steht aber geschrieben« verfahren. Es wird aber, so sagte er sich, solche Leute wie Primus, Secundus und Tertius auch unter den Brahmanen geben. Und über die würde er dann an die wirklich Weisen kommen. So hoffte er. Inzwischen war ihm klar geworden, dass er Heiler, Dämonenaustreiber und Yogis mit sehr hohen Erreichungen, einige davon galten sogar als Götter, am ehesten im Gangestal treffen könnte. Das ist ganz im Osten von Bharat Ganarajya, also von Indien. Wir verzichten daher auf Einzelheiten seiner Reise zum Ganges und sehen uns gleich an, was dort geschah. Er kam dort im Winter an, was aber nur heißt, dass die Tage kürzer waren. Die Temperaturen liegen dort im Winter bei den gleichen Werten wie in Deutschland im Sommer. Inzwischen war Jesus 16 Jahre alt, was übrigens in Bharat Ganarajya für das beste Alter eines Menschen gehalten wird. Man galt bereits als erwachsen, war aber noch immer in der Blüte der Jugend. Bei seinen Unterhaltungen mit Brahmanen hatte Jesus von ganz erstaunlichen Möglichkeiten durch die vollkommene Beherrschung bestimmter Meditationstechniken gehört. Er wusste jetzt, welche großen Gurus in welcher Stadt diese unterrichteten. Gurus sind religiöse Lehrer und Anführer. Eigentlich war Jesus ja wegen der Lehre des Erwachten nach Bharat Ganarajya gekommen. Inzwischen wusste er, dass es mindestens zwei solche Religionsstifter gab. Der Buddha, der derjenige war, dessen Lehre er bei Dimitris in Antioch kennengelernt hatte, und dann den Mahavira, dem die Jains folgten. Dessen Lehre lehnte Jesus inzwischen als zu radikal ab. Nach alles, was er von den Brahmanen gehört hatte, gab es aber wohl mehr erstaunliche übernormale Fähigkeiten bei den Gurus der Hindus. Und da es Jesus als ganz wichtig ansah, die Menschen in Palästina mit Wundern, Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen zu beeindrucken, wenn er sie auch mit seinen zu Anstand und Hilfsbereitschaft mahnenden Worten erreichen wollte, stand jetzt die Suche nach diesen Gurus und Fakiren an. Insbesondere zwei Gurus wollte Jesus unbedingt aufsuchen. Nämlich erstens Maharadesh in Benares. Der Name Maharadesh bedeutet König der Heiligen. Und dann gab es noch Amayadu in Rajagriha. Seinen Namen kann man mit unsterblicher Zauberer übersetzen. Maharadesh galt als der ausgezeichnetste Meditationslehrer, während Amayadu der größte aller lebenden Wundertäter sein sollte. Einer der Brahmanen, mit denen Jesus auf seiner letzten großen Wanderung gesprochen hatte, war selbst eine Zeit lang Schüler von Amayadu gewesen. Er hatte es jedoch längst nicht so weit gebracht, wie er hofft. Amayadu hatte ihm gesagt, das läge daran, dass seine meditative Praxis nicht stabil genug sei, weil er nicht mit den Arupajanas vertraut sei. Was das genau war, konnte er allerdings Jesus nicht erklären. Deshalb hat sich Jesus entschieden, zunächst Maharadesh aufzusuchen, um dort besser Meditation zu lernen. Also musste er nach Benares gehen. In diese am Ganges gelegenen Stadt kam Jesus im Winter bei strahlendem Sonnenschein und einer Temperatur von etwa 30 Grad Celsius an. Er war wie benommen. Eine solche Stadt hatte er noch nicht gesehen. Hatte er schon in Antioch, das als ungeheuer beeindruckend und gleichzeitig wahnsinnig bedrückend erlebt, so galt das für Benares erst recht. Das lag nicht an der Größe der Stadt. Benares war damals bei weitem nicht so groß wie Antioch. Vielmehr war es die exotische Ausstrahlung dieser Stadt. Es gab mehrere Märkte, unter anderem einen Blumenmarkt, auf dem man frisch geflochtene Blütengirlanden und allerlei mehr kaufen konnte. Manche Frauen trugen diese Blütenkränze im Haar, manche Männer in weißen Roben trugen sie um den Hals. Knaben spielten auf der Straße mit Trommeln, die aus Kokosnussschalen waren, oder mit Trommeln, die mit einer Tierhaut bespannt waren. Auf dem Kochmarkt gab es hunderte verschiedene Gewürze und Gewürzmischungen, sowie Aufstriche, die aus allerlei Obst und gewürztem Gemüse bestanden. Kritische Hausfrauen oder auch Zwischenhändler, die die Ware an anderer Stelle weiterverkaufen wollten, kosteten davon. Dazwischen krochen teilweise verstümmelte Bettler herum. Welch ein asiatisch-exotisches Chaos! Bald aber waren diese widersprüchlichen Eindrücke für Jesus zu viel. Er wollte zum heiligen Fluss Ganges, um zur Ruhe zu kommen. Dort angekommen stellte er fest, dass auch dies keineswegs ein ruhiger, besinnlicher Ort war, wie er es von den Flüssen in den Gebirgen Asiens, aber auch vom Jordan, vom Euphrat und vom Tigris her kannte. Hier aber tummelten sich merkwürdige Gestalten, halbnackte Männer, bunt bemalt, teilweise mit Spießen in der Haut, die laut die unterschiedlichsten Lehren predigten. Manche saßen auch inmitten des Trubels in Meditation versenkt. Einige tranken vom sichtlich verdreckten Flusswasser und sandten dann Gästen der Dankbarkeit himmelwärts. Etwas abseits davon, aber direkt am Fluss, standen einige Tempel. Daneben war ein erhöhter Platz direkt am Fluss, auf dem Feuer brannten. Das fand Jesus merkwürdig. So etwas kannte er noch nicht. Als er die Stufen auf dem Weg dorthin emporging, schob ihn jemand zur Seite, um Platz zu machen. Er schaute sich um und sah vier Träger, die einen männlichen Leichnam, der mit Blüten geschmückt war, die Treppe hochtrugen. Jesus ging sichtlich verstört einen Schritt zur Seite. Er hatte so eine unheimliche Vermutung, was dort oben geschehen könnte. Dann begab er sich doch auf diesen erhöhten Platz. Dort stieg an zwei Stellen Rauch auf. An einer war nur noch rauchende, glimmende Asche zu sehen. An einer zweiten brannte Holz und etwas Undefinierbares darin. Daneben stand ein Brahmane und rezitierte irgendwelche Texte. Leute umringten ihn. Der Leichnam, wegen dem Jesus zur Seite gehen musste, wurde jetzt von sechs Männern gemeinsam auf einen Holzstapel gelegt. So viele Männer waren nötig, da der Verstorbene deutlich übergewichtig war. Es schien sich um eine wichtige Person zu handeln, denn gleich drei Brahmanen segneten den Leichnam ein. Etliche Menschen waren mit dieser Trauerprozession gekommen. Sie trugen auf der Stirn das Kastenzeichen der Brahmanen. Während zwei der Brahmanen mit einer Litanei, einer Art Sprechgesang, begannen, reichte der dritte einem jungen Mann eine Fackel. Dann goss dieser Brahmane eine Flüssigkeit über den Leichnam und das Holz. Jesus vermutete, dass es sich um Öl handelte. Der junge Mann zündete den Holzstapel an. Die Flammen zündelten empor, ergriffen das Gewand der Leiche dort, wo dieses mit Öl durchtränkt war. Dann fing das lange Haar des Toten Feuer. Bald brannte der ganze Körper lichterloh. Der Geruch von gebratenem Fleisch lag in der Luft. Das Fett des Mannes begann zu schmelzen und das Feuer weiter anzufachen. Gespannt schaute die Trauergemeinde diesem grausigen Schauspiel zu. Jesus drehte sich zur Seite. Er ging jetzt, innerlich tief aufgewühlt, in den Tempel. Dieser war reichhaltig geschmückt und mit vielen Bildern und unzähligen Götzenfiguren ausgestattet. Eine dieser Figuren war ein Mensch mit einem Elefantenkopf. Aber es gab auch andere Wesen, halb Mensch, halb Tier. All das war Jesus ziemlich rätselhaft. Es schien eine religiöse Bedeutung zu haben. Viele der abgebildeten Frauenfiguren hatten einen nackten Oberkörper. Einige waren ganz nackt. Auch Männerfiguren mit erregierten Penissen waren zu sehen. Und Paare in geschlechtlicher Vereinigung. Offensichtlich gab es in der hinduistischen Religion Fruchtbarkeitskulte. Das war etwas, das Jesus aus seiner Heimat nicht kannte. Er setzte sich nieder, um diese vielen fremdartigen Eindrücke zu verarbeiten. Allmählich geriet er in eine meditative Ruhe, während sich am Rande seines Gewahrseins merkwürdig fremdartige Rituale vollzogen. Dann erschien vor seinem inneren Auge in Gedanken plötzlich ein Mann, der nur mit einem weißen Tuch um seine Hüften bekleidet war. Dieser kam näher. Der Mann hatte langes, schwarzes Haar, das zu zwei Zöpfen geflochten war. Auf seiner linken Wange befand sich eine alte, schlecht verheilte Narbe. Um den Hals trug er eine Kette. Es war ein Lederriemen mit großen Tierzähnen, darunter die Reißzähne eines großen Tigers. Die waren 8 Zentimeter lang. Die Gestalt, die Jesus in seiner Meditation sah, sprach nur das Wort »Komm«. Dann wandte sie sich um und ging. Jesus öffnete die Augen. Er war ziemlich verstört und wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Etwas unschlüssig ging er zur Tür des Tempels. Dort kam ihm ein Brahmane entgegen. Und zu seinem Erstaunen hörte Jesus sich selbst, wie er diesen Mann ansprach. »Ehrwürdiger Brahmane, könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich den ehrwürdigen Maharaja finden kann?« Und zu Jesu Erstaunen schien der Angesprochene nur auf diese Frage gewartet zu haben. Denn er antwortete, druckreif wie ein Automat. »Junger Mann, ihr verlasst den Tempel und folgt dem Ganges flussabwärts. Nach dem Stadttor geht es 2 Meilen weiter. Links von euch seht ihr dann einen Dreibaum. Darunter sitzt Ganesh, den ihr heute schon kennengelernt habt. Daneben beginnt ein Pfad, dem folgt ihr.« Er sprach's und ging weiter. Jesus hatte nicht einmal Zeit, sich zu bedanken. Dann fiel ihm ein, dass er nicht wusste, wer dieser Ganesh war. Er drehte sich um und wollte den Brahmanen fragen. Der aber schien wie vom Erdboden verschluckt. Jesus wurde schwindlig. Er setzte sich auf die Stufen des Tempels und schlief sofort ein. Als er wieder erwachte, dämmerte es bereits. Also machte er sich auf den Weg. Anfangs roch es noch immer nach gebratenem Menschenfleisch. Aber dann, auf der Straße, wurde dieser Geruch allmählich von anderen überlagert. Es roch nach Blumen, gekochtem Essen, allerlei Gewürzen, verschiedenen Sorten Weihrauch und immer wieder nach Schweiß, Urin, Kot, stinkenden Tieren und parfümierten Frauen. Er ging zum Stadttor, das bereits geschlossen war. Jesus suchte sich einen ruhigen Platz, wo er sich hinlegte, und dort schlief er ein, zusammengerollt wie ein Hund. Am frühen Morgen waren es diesmal nicht die krähenden Hähne, die ihn aufweckten, sondern der morgendliche Anstieg des Lärmpegels einer großen Stadt. Er sah einige zerlumpte Gestalten vor einer Bäckerei stehen und vermutete, wie sich herausstellte zurecht, dass in dieser Bäckerei alte, unverkäufliche Backwaren an die Armen verteilt wurden. Es gelang ihm, ein großes Stück Brot zu ergattern. Als er sich gerade umwenden wollte, sah er einen auf dem Boden liegenden Mann, dem ein Bein und eine Hand fehlten und der sich vergeblich bemühte, auch etwas von den Backwaren zu bekommen. Jesus riss ein kleines Stück vom Brot, das er ergattert hatte, ab, behielt dieses und gab den größeren Rest dem Erbarmungswürdigen. Dann half er ihm noch, an einen sicheren Platz zu kommen. Nunmehr wurde das Stadttor geöffnet. Jesus verließ dieses stressige Benares. Während der ersten Meile verschwanden der Lärm und die Gerüche dieser merkwürdig riechenden Stadt Benares. In Jesus Herz kehrte allmählich wieder Ruhe und Frieden ein. Und er war noch keine Stunde unterwegs, da sah er in einiger Entfernung 3 große Bäume, die wie aus einer Wurzel emporzuragen schienen. Das könnte der Brahmane mit dem Begriff Dreibaum gemeint haben, sagte sich Jesus. Aber was zum Teufel soll denn das für ein Ganesh sein, der darunter sitzen und den ich schon kennengelernt haben sollte? Da sitzt doch kein Mensch, dachte er. Als Jesus sich dem Dreibaum näherte, sah er darunter eine Art von weißen Puppenhaus, aus Lehm und Stein gefertigt, und darin die Figur einer menschlichen Gestalt mit einem Elefantenkopf. »Ha! Das muss Ganesh sein! Den habe ich gestern im Tempel gesehen«, durchfuhr es Jesus, der jetzt auch den Fußweg sah, der von hier aus durch den Wald führte. Nach nicht einmal einer halben Meile fühlte sich Jesus plötzlich beobachtet. Er blieb stehen und sah sich um. Tatsächlich, da saß einer, ein Mann mit geschlossenen Augen. Er war nur mit einem Lendentuch bekleidet und hatte zwei schwarze Zöpfe. Auf seiner linken Wange klaffte die Narbe einer schlecht verheilten Wunde. Um den Hals trug er einen Lederriemen, an dem große Tierzähne und die Reißzähne eines mächtigen Tigers hingen. Ohne die Augen zu öffnen, sprach der Mann: »Da bist du ja endlich, Jesus. Ich habe dir doch schon gestern gesagt, du sollst kommen.« Dann öffnete er die Augen. Das allerdings konnte Jesus nicht mehr sehen, denn der hatte sich in einer voller Niederwerfung dem Heiligen zu Füßen geworfen, um ihn zu verehren. Nach ein oder zwei Minuten, in dem Jesus so verharrte, sprach Maharadas: »Steh auf, Jesus von Nazareth.« Jesus erhob sich und stand mit gesenktem Haupt da. »Dieser Meister muss über magische Fähigkeiten verfügen«, dachte er. Und er sprach: »Danke, großer Meister. Ich habe von euch gehört und bin aus Palästina in der Provinz Syrien des Römischen Reiches nach Bharat Ganarajiya gekommen, um in allen Künsten der Meditation unterrichtet zu werden. Ich war kurzzeitig Novize bei den Theravadins und den Jains. Nachdem ich von euch hörte, bin ich unverzüglich hierher gekommen. Ich möchte die Praktiken lernen, die ihr mir zu vermitteln bereit seid, um sie in meine Heimat zu bringen.« Der Guru fragte Jesus alsdann nach seiner bisherigen Meditationspraxis. Jesus war seiner Erklärung zufolge auch mit den fünf Gruppen von Meditationshindernissen und den gängigen Methoden, diese Hindernisse zu bekämpfen, vertraut. Er berichtete auch, dass er die erste meditative Vertiefung, das erste Dhyana, wie man es nannte, erreicht hatte. »Wie häufig meditierst du?«, fragte der Guru. »Ja, während meiner Wanderung mindestens einmal täglich, mitunter zweimal.« Maharadas nickte. »Gut, Jesus, das werden wir in den nächsten Monaten deutlich intensivieren. Wir werden gleich in unseren Ashram gehen. Ich habe dort genau 108 Schüler, von denen ich heute einen entlassen werde. Denn ich habe immer genau 108 Schüler. Wann immer ein neuer hinzukommt, entlasse ich einen. Manchmal einen, der weggehen möchte. Manchmal einen, der nicht diszipliniert genug geübt hat. Du wirst für 7 Tage einer meiner bevorzugten Schüler sein. Das heißt, du wirst einmal am Tag zum Gespräch bei mir erscheinen. Danach werde ich den Rhythmus der Gespräche neu festsetzen. 7 Schüler spreche ich täglich, 49 Schüler einmal wöchentlich, die anderen einmal monatlich. Folge mir jetzt.« Daraufhin wandte sich der Guru um und ging den schmalen Pfad weiter, bis sie an eine Lichtung kamen. Hier befanden sich etwa 20 Hütten. Auf der Lichtung standen manche der Schüler Maharadits. Andere saßen in kleinen Gruppen und unterhielten sich. Links befand sich ein langer Tisch, an dessen einem Ende leeres Geschirr stand. Auf der anderen Seite eine große Zahl von sauberen Essnäpfen, vermutlich einer pro Person. Derzeit ist gerade Gesprächszeit, erklärte der Guru. Die dauert etwa eine Stunde, in der sich die Schüler miteinander unterhalten können. Wenn der nächste Gong ertönt, beginnt wieder eine Meditation. Nach dem darauffolgenden Gang kommt die Arbeitsphase. Du bist für diesen Monat zum Latrinendienst eingeteilt. Du gehst dann hinten zu diesen Büschen. Der zuständige Dienstleiter sagt dir, was du zu tun hast. Danach ist Essenszeit. Du wirst merken, dass es einen genauen Tagesablauf gibt. Passe dich einfach an. Du gehörst zu den Leuten, die vormittags zum Gespräch mit mir kommen. Bist also morgen das erste Mal dran. Wenn niemand da hinten an den beiden Saalbäumen steht, gehst du dorthin. Alles andere ergibt sich. Daraufhin drehte sich der Guru um und ging zu einer Gruppe von drei Leuten. Er sagte etwas zu einem der Männer, einem etwa 30-Jährigen. Dann stand dieser auf, verbeugte sich vor dem Guru und ging weg. Als er Jesus erblickte, ging er auf ihn zu. Jesus sah, dass der Mann bitterlich weinte. Der Wein ging an ihm vorbei und zischte. Das habe ich alles dir zu verdanken, dir ekligen Kerl aus dem Abendland. Jesus sah ihm nach. Der Unglückliche verließ den Ashram auf dem Weg, auf dem Jesus ihn betreten hatte. Und Jesus verstand. Dieser musste gehen, weil ich aufgenommen wurde, denn Maharadesh hat immer genau 108 Schüler. Aber dieser Mann irrt sich. Er musste nicht gehen, weil ich kam, sondern weil er am nachlässigsten war. Vielleicht auch, weil er die Gehässigkeit in sich noch nicht besiegt hat. Das erkennt man daran, dass er grundlos in mir, einem Ausländer, eine Bedrohung sieht. Hoffentlich versteht er das allmählich. Und ändert sich. Jesus sah sich noch etwas um und wurde von einem anderen angesprochen. Sie wechselten ein paar Worte, dann erklang der Gong. Jeder suchte sich einen Platz, an dem er glaubte, gut meditieren zu können, und setzte sich. Jesus tat es den anderen gleich. Da er noch keine Anweisungen seitens des Meisters bekommen hatte, übte er die Metta-Bhavana, die Meditation der liebenden Güte. In der ersten Phase Freundlichkeit für sich selbst, dann für den Guru, anschließend für den Schüler, mit dem er kurz gesprochen hatte, und schließlich für den, der ihn beschimpft hatte. Einen Gong später begann die Arbeitsphase. Jesus begab sich zu den Latrinen. Dort waren etwa 10 Männer. Der Dienstleiter trat auf ihn zu. Willkommen beim Latrinentrupp. Ich bin Amal, der Dienstleiter. Wann immer du diesem Trupp zugeteilt wirst, das ändert sich monatlich, hast du während der Arbeitszeit auf mich zu hören. Heute wirst du zusammen mit mir Wasser auffüllen. Neben jedem der 10 Latrinenplätze steht ein Eimer mit Wasser für die Reinigung des Gesäßes. Heute ist es deine Aufgabe, die Eimer dort unten am Bach aufzufüllen. Sollten Eimer verunreinigt sein, so säuberst du sie am Bach. Wenn du damit fertig bist, kommst du zu mir und hilfst mir dabei, große Blätter für die Gesäßreinigung zu holen und bereitzulegen. Wenn wieder der Gong ertönt, gehst du zum Bach und wäschst dir die Hände gründlich. Anschließend geht's nämlich zur Tafel, zum Essen fassen. Jesus nickte und machte sich an die Arbeit. Nach dem nächsten Gong wusch er sich, wie geheißen, die Hände und ging zur Tafel, die inzwischen reichlich gedeckt war. Er stellte sich auf der Seite an, wo die Näpfe standen. Als er einen hatte, bediente er sich an dem reichhaltigen Buffet. Eine solche Auswahl an Nahrungsmitteln hatte er zum letzten Mal bei einer Feier in Nazareth gesehen. Es wurde ihm jetzt auch deutlich, warum er aufgefordert wurde, sich nach dem Latrinendienst gründlich die Hände zu waschen. Denn man bediente sich aus Schüsseln mit den Händen. Besteck gab es damals nicht. Er sah aber, dass einige der Schüler einen Holzlöffel bei sich trugen. Den hatten sie wohl mitgebracht oder sich hier geschnitzt, um ihr Essen nicht mit den Fingern vom Napf zum Mund zu führen. Als er sich fertig bedient hatte, setzte Jesus sich abseits nieder und verspeiste sein Mahl im Schweigen, wie alle anderen auch. Jetzt war schließlich nicht die Gesprächsstunde. Als wieder ein Gong ertönte, brachte Jesus seinen Napf, wie die anderen auch, ans Ende der Tafel, wo er ihn auf einen Stapel legte. Dann gab ihm Amal ein Zeichen, dass er mitkommen sollte. Schweigend gingen die beiden an den Latrinen vorbei ins Wäldchen. Dort sagte Amal: Nach dem Essen haben wir 2 Stunden Freizeit. Man kann sich hinlegen und ein Mittagsschläfchen machen oder auch spazieren gehen. Außerhalb des Ashrams ist es auch erlaubt, sich zu unterhalten. Da stört man die anderen nicht. Weil du neu bist, dachte ich mir, ich nehme dich mal mit, vielleicht hast du ja noch Fragen. Das ist sehr aufmerksam von dir, Amal. Ich habe in der Tat noch einige Fragen. Vielleicht kannst du mir sagen, was mich hier noch alles erwartet. Aber was mich besonders interessiert, woher kam denn das tolle Essen? Ja, sagte der, das mit dem Essen ist schon großartig. Wir müssen uns darum überhaupt nicht kümmern. Es gibt in Benares einige sehr reiche Weichia-Familien. Also solche aus der Kaste der Kaufleute. Die haben sich untereinander abgesprochen, diesen Ashram zu unterstützen. Sie wechseln sich täglich damit ab, uns zu versorgen. Vormittags, während der Arbeitsphase, bringen sie die Nahrungsmittel und bauen sie auf. Dann nehmen sie auch gleich die leeren Gefäße vom Vortag mit. Dafür steht diesen Familien insgesamt 10 Studienplätze bei uns zu. Meist entsendet jeweils eine dieser Faischia-Familien einen jungen Mann aus ihrer Mitte für ein Jahr hierher. Dann geht er wieder und ein anderer kommt. Allerdings wird von denen keiner rausgeworfen, wenn die 108 Plätze besetzt sind. Da sind sie doch wohl ein bisschen gleicher. Amal lachte verschmitzt. Was das übrige Programm angeht, so erzählte er weiter, ist der Tagesablauf immer derselbe. Nach der Freizeit wird Yoga geübt, Leibesübung. Danach kommen 2 Stunden freies Üben. Anschließend kann jeder entweder weiter Yoga machen oder meditieren. Dann ist 1 Stunde frei. Wer will, kann dann nochmal an die Tafel gehen und sich etwas zu essen holen. Hinterher ist Versammlung. Wie die abläuft, hängt ganz von unserem Guru ab. Danach ist Nachtruhe. Wer will, kann sich natürlich auch in der Nacht hinsetzen, meditieren oder Yoga machen, wenn er nicht schlafen kann. Morgens gibt es wieder einen Gong. Dann hat man 1 Stunde Zeit für die Körperpflege. Und anschließend 2x1 Stunde Meditation mit einer kurzen Pause dazwischen. Morgens und in dieser Zeit sind die Latrinen am gefragtesten, schmunzelte Amal. Frauen gibt es aber hier keine, wie ich sehe, stellte Jesus fest. Amal schüttelte den Kopf. Nein, nein, das gäbe nur Probleme. Bei uns gilt die Regel des Brahmacharya, das heißt, leben wie ein Gott. Die Götter der Brahma-Welt sind weder männlich noch weiblich. Sexuelle Unterschiede gibt es dort nicht. Wenn wir Brahmacharya üben, also während unseres ganzen Lebens hier im Ashram, enthalten wir uns aller geschlechtlichen Aktivitäten, im Handeln, im Reden und im Gedanken. Das stärkt die Fähigkeiten zur Meditation. Dann fragte Amal Jesus nach seiner Herkunft, diese erläuterte sie. Selbstverständlich waren die beiden, wie auch alle anderen, rechtzeitig zum Yoga wieder da. Yoga wurde in 3 Klassen unterrichtet. Jesus kam in die Anfängerklasse, die von Jerin geleitet wurde. Es wurden einfache Asanas, einfache Dreiecksübungen geübt. Jesus sann über den Sinn dieser Übungen nach. Er sagte sich, dieser müsse wohl darin bestehen, den Körper ebenso zu beherrschen wie den Geist, was ja auch durchaus Sinn machte. Auch die Römer sagen, in mens sana corporis sano, also ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Da er feststellte, dass er sich verglichen mit den anderen noch recht schwer mit dem Yoga-Tag, verwendete Jesus an diesem Tag auch noch einen großen Teil der freien Praxiszeit dazu, die Yoga-Übungen zu vertiefen, wobei Jerin immer mal vorbeikam und die Körperhaltung von Jesus leicht korrigierte. Besonders interessant fand Jesus dann das Abendprogramm, das von Maharadev selbst geleitet wurde. Es ging heute um das Thema Mara. Mara, so hörte Jesus, sei ein schrecklicher Dämon, dessen Name bedeutet Mord oder Tod. Er sei das, was unsere spirituellen Bemühungen töten wolle. Mara könnte sogar unsere spirituellen Praxis ein Ende bereiten. Manchmal erscheint Mara auch als Yama. Es gäbe, so hörte Jesus, den Yama des Todes, denn dem Tod gelänge es, alle spirituellen Erreichungen, die wir in diesem Leben hatten, ein Ende anzubereiten. Dann müsse man im nächsten Leben wieder bei Null anfangen. Das, so stellte Jesus fest, war was deutlich anderes, als was die Buddhisten erzählen. Zweitens sagte Maharadev, es gebe den inneren Yama der störenden Gefühle. Diese würden unsere erworbene Hinterlassenschaft, unsere Gewohnheiten stärken und trieben uns so immer wieder in eine neue Wiedergeburt. Dann gäbe es drittens den geheimen Yama, der uns daran glauben lässt, dass wir sehen, für die Wirklichkeit zu halten. Der Mara der störenden Gefühle und Geisteshaltung könne einen total verwirren. Einen solchen Mara der störenden Gefühle, einen Besessenen, wollte er heute hier vorführen. Es ertönte ein Gong. Maharadev verschwand in der nächstgelegenen Hütte. Statt ihm brachten jetzt 4 kräftige Männer einen gefesselten Jüngling auf den Platz. Dieser tobte und schrie heraus, dass dieser Platz und alle hier Praktizierenden verflucht seien. Sie würden alle für 1 Million Leben in einer Hölle wiedergeboren. Auch versuchte der Besessene, einen übel riechenden Schleim auf die Zuhörer zu spucken. Er war augenscheinlich völlig verrückt, eben ein Besessener. Und Jesus dachte sich, ein bisschen von dem, was er hat, hatte ich damals vielleicht auch, auf dem Marktplatz, als ich den Hühnerhalter anschrie. Doch in diesem Augenblick erschien Maharadisch wieder und fragte: Wer ist der Vater dieses Unglücklichen? Ich, sagte einer der Männer, die den Gefesselten mit Stricken festhielten. Der Meister fragte: Seit wann geht das so, Vater des Tobsüchtigen? Es geht seit mehr als einem Monat und ist jetzt ständig so. Früher trat es nur vereinzelt auf, alle paar Monate, vielleicht für eine Stunde oder so. Wir wissen inzwischen weder ein noch aus. Sollen wir ihn verstoßen? Sollen wir ihn in den Irrenturm werfen lassen oder was? Aber er ist doch mein Sohn. War es jedenfalls mal, sagte der Vater kleinlaut, während der Sohn ihn verflucht und schwor, ihn dem Jammer des Todes zu übergehen, der ihn auf grausamste Weise malträtieren würde. Maharadisch ging jetzt ganz langsam auf den Tobsüchtigen zu und schrie ihn an: Sieh mir in die Augen, Mara! Wie von Geisterhand bewegte sich der Kopf des Tobsüchtigen in Richtung des Gurus. Obwohl sich der irre Kerl dagegen wehrte, wurden seine Augen auf magische Weise gezwungen, Maharadisch anzusehen, der jetzt den Tobsüchtigen tief anblickte und laut und vernehmlich sprach: Ich bin Shiva, der Gott der Zerstörung. Mit diesem Finger, er erhob den Zeigefinger seiner rechten Hand, mit diesem Finger werde ich dir ins dritte Auge bohren und Mara für alle Zeiten aus diesem Körper verbannen. Der Tobsüchtige schrie, versuchte sich loszureißen und konnte doch den Blick nicht von Maharadisch und dessen Zeigefinger abwenden. Immer näher kam dieser Finger dem Wahnsinnigen. Dann berührte der Finger ihn zwischen den Augenbrauen. Es erscholl ein gewaltiger Donner. Der Finger schien mühelos durch die Stirn in den Unglücklichen einzudringen, der jetzt erzitterte. Als Maharadisch seinen Finger zurückzog, sank der eben noch tobsüchtige Mann wie tot zusammen. »Löst seine Fesseln«, ordnete Maharadisch an. Die vier Männer taten, wie ihnen geheißen. »Steh auf, mein Freund«, sagte der Guru jetzt zu dem Häufchen Elend am Boden. Plötzlich kam wieder Leben in den am Boden liegenden. Er kroch auf den Knien zum Meister, küsste ihm die Füße, kroch wieder ein Stück zurück und stand auf. Es war eine kläglich stehmütige Haltung, die er einnahm, als er zu seinem Vater ging.
»Bitte lass uns heimgehen, lieber Vater, ich schäme mich so.«
Jetzt ging ein ungläubiges Raunen durch die Reihen der Zuschauer. Jesus aber sagte sich: »Das ist ungeheuerlich. Wenn ich das könnte und mit dieser Kraft nach Palästina zurückginge, würde man mich für den Sohn Gottes halten. Die Menschen würden mir glauben, was ich verkünde.« Jesus hatte einen Entschluss gefasst. So will er auch tun.